Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr mit mir, Mayada Hadaya. Der Titel unserer Sendung heute heißt Fisch gegen Hunger. Kann nachhaltige Fischerei Ostafrikas Nahrungsmittelknappheit lösen? Bei mir im Studio zu Gast Professor Herwig Weidbacher von der Universität für Bodenkultur, vom Department für Wasser, Atmosphäre, Umwelt und vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement. Und Diplom-Ingenieurin Silvia Drexler, ebenfalls von der Universität für Bodenkultur, vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier diese Sendung mit mir vorab aufzunehmen. Professor Weidbacher, eine Frage habe ich gleich ganz am Anfang, nämlich wie die Projektidee entstanden ist.
Ja, danke einmal für die Einladung, dass wir da ein bisschen was berichten können. Ich bin schon sehr lange in Afrika, vor allem in Ostafrika tätig, seit etwa 30 Jahren und habe da einiges an Erfahrung mit den Universitäten und auch mit den Verhältnissen dort, die im aquatischen Bereich, sprich also in den Flüssen, in den Seen, aber auch mit den Fischereien oder mit der Aquakultur dort zu tun haben. Und das momentane Projekt, das über Apia eben läuft, das heißt Streckerfisch. Und das ist jetzt kein Projekt, wo österreichische Wissenschaftler da großartig ihr Wissen breit tun und die in Ostafrika dürfen lernen, sondern das ist ein Projekt, das unter der Leitung eines in Österreich ausgebildeten Fachprofessors ist, der in Uganda sitzt und dort an der Makerere-Universität eben lehrt und forscht, und Forschern und Professoren in Kenia sowie Professoren und Forschern in Äthiopien. Und wir Österreicher sind in dem Fall mit eingeklinkt in dieses Projekt. Das heißt, es ist wirklich ein Projekt, das innerhalb Afrikas läuft. Die Verantwortlichkeit ist auch dort. Und Österreich ist der Donator über die APIR-Schiene. Und wir sind mit dabei, vor allem in dem Sinn mit dabei, dass wir 5 Dissertanten, also Doktoranden, die Möglichkeit geben, hier an der BOKU ihr Doktorat zu machen und eingebettet in dieses Streckerfisch-Projekt eben sind.
Silke, wie bist du dazu gekommen?
Ich bin Mitarbeiterin vom Professor Weidbach am Institut, mittlerweile seit einigen Jahren, und bin zuvor schon in einem EU-Projekt im Projektmanagement tätig gewesen und bin jetzt eben auch hier, habe schon Afrika-Erfahrung in dieses Projekt eingebunden worden.
Afrika-Erfahrung, weil du selbst in Afrika schon gearbeitet hast, tätig warst, oder?
Ich war eben in einem EU-finanzierten Projekt eingebunden, mit dem Titel Pomosa, wo es eben auch vor allem um kleinbäuerliche Aquakultur gegangen ist und Forschung in diesem Bereich. Und ich war da für das Projektmanagement verantwortlich. Die jetzige Situation ist eben die, dass ich hier auch bei der Mitbetreuung der Doktoratsstudierenden tätig bin.
Wir haben, um es nur kurz richtig zu stellen, 4 Doktoratsstudierende, wobei 3 direkt über das Projekt laufen und eine 4. Dame ist über eine andere APIR-Schiene eben auch an dieses Projekt angehängt. Das heißt, es sind 3 Kollegen und eine Kollegin. Nein, wir haben erfreulicherweise 2 Damen und 2 Herren. Das Projekt Streckerfish heißt ausgesprochen Strengthening Regional Capacity in Research and Training in Fisheries and Aquaculture for Improved Food Security and Livelihoods in Eastern Africa. Professor Weidbacher hat schon erwähnt, dass das ein EPIR-Projekt ist. EPIR ist das Austrian Partnership Program in Higher Education for Research and Development und gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Das Projekt läuft jetzt schon einige Zeit und hat noch ein Jahr. Kommen wir mal zum Ursprung der Problematik in Bezug auf das Thema Nahrungsmittelknappheit bzw. Aquakultur, Fischerei. Was ist jetzt tatsächlich wahr? Also es gibt sehr unterschiedliche Zahlen, habe ich so ein bisschen im Zuge meiner Recherchen gelesen, in Bezug auf die ausgefischten Meere sozusagen. Die einen sagen, es ist sehr dramatisch, die anderen sagen wiederum nein. Also es gibt an und für sich gäbe genug Fische, zumindest das an Nahrungsmittel.
Also man muss 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist die marine Fischerei, die Meeresfischerei, und wir sind im Süßwasser tätig, also im Kontinent drinnen. Die Meeresfischerei ist vor allem ein Thema in Westafrika, wer dort Lizenzen und wer dort fischen darf und wie intensiv dort. Und das ist eine sehr fischreiche Gegend in Westafrika, die Meere, weil dort Tiefenströme an die Oberfläche kommen, im äquatorialen Bereich, und daher wahnsinnig viel Nährstoffe und daraus eine Produktion entsteht, die eben alle Fischer der Welt anlockt. Und die fischen dort auch. Und da sind wirkliche, zum Teil große Konflikte da. In Ostafrika gibt's das auch im marinen Bereich, aber dort ist das eher etwas ruhiger oder beruhigter. Das Potenzial für eine Fischproduktion wird aber im Binnengewässer gesehen. Und da ist in Afrika eher die traditionelle Fischerei, also mit Wurfnetzen oder mit Reißen oder wie man das eben so sieht in manchen Filmen, entwickelt. Und die ist aber zum Teil ausgezeichnet entwickelt von der Technologie. Also da bedarf es keines irgendeines Advices oder sonst was, wie könnte man das intensivieren. Das ist sehr gut. Aber das ist halt limitiert. während in der Aquakultur, das heißt in der Produktion von allen möglichen Organismen im Süßwasser, da noch eine große Chance drinnen liegt. Man muss allerdings da immer aufpassen, das ist nicht so, wie es vielleicht in Europa oder in Amerika, da hat man Fischfarmen und die zäunt man ein und dann tut man seine Fische dort züchten. Das könnte man auch machen, aber es gibt dort auch wilde Tiere, man denke an Krokodile, man denke an Nilpferde, man denke an alles Mögliche. Und, was auch ein großer Unterschied ist, es gibt eine Regenzeit, wo zu viel Wasser da ist, wo alles schwimmt. Es gibt eine Trockenzeit, wo dieselben Gewässer dann fast kein Wasser haben. Das heißt, die Fisch, die kann man nicht so wirklich kontinuierlich irgendwo entwickeln, entzuchten, sondern muss da schon Technologien entwickeln, die eben passen für die Gewässer und nicht wiederum gesagt in Gewässern, wo wilde Tiere so irgendwie ein Krokodil in die Konditorei geht, weil das passt einfach nicht zusammen. Und da haben sich verschiedene Technologien gezeigt, die funktionieren. Das geht vor allem in Richtung Käfighaltung, Kleinkäfige, keine großen, wo man Kräne oder was weiß ich was braucht, so wie in der Lachszucht. Das scheint eine gute Technologie zu sein, wo wir in Vorgängerprojekten, wo auch die Silke eben zum Beispiel die Projektleiterin gemacht hat, ganz sehr viele Erfahrung gemeinsam mit den afrikanischen Kollegen eben gemacht haben. Eine Teichwirtschaft, so wie wir uns das halt bei uns vorstellen, ist fast nicht möglich oder nur sehr technologisch hochstehend möglich. Man muss sich vorstellen, man hat einen Teich, dann will man auslassen und dann sind 15 Tonnen Fisch da. Und das in den Tropen, sehr warm. Das ist nicht ein Abfischklima wie in Österreich, so mit kalt und so. Sehr warm. Das heißt, entweder ist da eine Kühllogistik, die sofort greift, die Kühltransporte, die weiterfahren. Alles muss total gekühlt und so weiter sein. Und das ist normalerweise eben nicht gegeben. Und daher müssen diese Technologien adaptiert werden, unter Leute gebracht werden, nicht nur für Investoren vielleicht von Interesse, sondern auch, wenn wir in Richtung Hunger oder Additional Income oder so irgendwie denken, dann sollen das viele Farmer halt machen. Naja, und da sind so Ansätze in diesem Projekt wie Musterdörfer in Äthiopien oder in Kenia und in Uganda, dass die zusammentun und sagen, okay, ihr kommt einmal zu uns und schaut euch das an, wie wir das machen mit den Käfigen im Viktoriasee und die anderen sagen, und ihr kommt zu uns und schaut da. Und dann lernen wir gemeinsam, dann stimmen wir vielleicht unsere Curriculas für die Universitäten ab. Dort geht die Stoßrichtung hin. Plus die Ausbildungskomponente, die wir zuerst schon angesprochen haben, dass eben einige Leute in sehr unterschiedlichen Bereichen bei uns das Doktorat machen.
Dazu komme ich noch. Ein bisschen später zuvor möchte ich gern noch dich, Silke, fragen, wie du die Problematik siehst, beziehungsweise was so deine Erfahrungen sind jetzt im Projekt, im Rahmen dieser kurzen Zeit auch.
Ja, sehr gerne. Also wir haben in diesem Projekt drei Partnerländer involviert, also exklusive jetzt Österreich. Wir sind hier in Äthiopien, Uganda und Kenia tätig oder, wie der Professor Weidbacher schon gesagt hat, auf gleicher Ebene sozusagen. Und es geht hier darum, dass wir fehlendes nachhaltiges Management oft von sensiblen Gewässerökosystemen haben und damit verbunden auch zurückgehende Erträge im Wildfang. Und gleichzeitig entwickelt sich aber der Aquakultursektor sehr rapide. Also wir haben
weltweit rund 8% jährliches Wachstum und es werden heute rund 60 Millionen Tonnen Fisch, Muscheln, Krebse und andere Wasserorganismen im Jahr weltweit produziert. Und hier werden ständig neue Technologien hervorgebracht, um die Produktionssteigerung voranzutreiben. Und die drei Partnerländer, die ich zuvor erwähnt habe, sind eben hier eher hinten angestellt. Wenn wir uns jetzt Afrika alleine anschauen, dann haben wir rund maximal 1,3 Millionen Produktion jährlich. Und Vorreiter in Afrika ist hier Ägypten mit rund 920.000 Tonnen im Jahr. Und hier werden vor allem eben Tilapien gezüchtet, die wir auch in unseren Projekten verwenden.
Deine Zahlen bezüglich der 8% jährlichen Steigerung weltweit, hast du gesagt, in der Aquakulturfischerei, gibt es Hoffnung für die Ernährungssicherung in dieser Region?
Ja, die Hoffnung gibt es natürlich. Es scheitert natürlich oft an der Umsetzung, an der Anwendung dieser Technologien. Wir sind vor allem hier im kleinbäuerlichen Bereich unterwegs. Es geht hier nicht jetzt so im Großen und Ganzen um die kommerzielle Produktion, sondern vor allem um die Subsistenzwirtschaft, so nenne ich das jetzt einmal. Das heißt, um im eigenen Haushalt eine zusätzliche Eiweißquelle zu haben und zusätzliche Nahrungsmittel zur Verfügung zu haben.
Was sind denn das für Technologien, die jetzt im Alltag konkret fehlen?
Es müssen Technologien sein, wo ich kleine Mengen ernten kann und nicht nur große Mengen habe. Und es müssen Technologien sein, die einfach für den Großteil der Leute verfügbar sind. Das heißt, es gibt Wasserreservoire, die sind recht häufig anzutreffen in Afrika. Aber ich kann da nicht jetzt irgendwelche Fisch hineinschmeißen, so wie es bei uns wäre, dass man sagt, man macht eine Teichproduktion, weil entweder trocknet das aus und die Fisch sind über ein Jahr dann, oder ich kann es auch nicht wirklich ablassen und ich werde heute nicht habhaft. Das heißt, es haben sich schon, also im Kleinen, strukturierten Bereich diese Käfigtechniken wahrscheinlich als federführend etabliert. Und da muss man sich vorstellen, das sind Käfige zwischen 2 Meter und 2,50 Meter im Quadrat und etwa 1,5, 2 Meter in der Tiefe. Das heißt, auch wenn, sagen wir, ein Malheur passiert mit einem so einem Käfig, ist nicht die ganze Produktion weg, weil ein Loch in dem Netz heißt, die Fische würden alle auskommen. Ja? Das ist das eine. Und das zweite ist das, dass ich auch eine Ernte, eine kleine, also ich brauche zum Beispiel für den Mittwochmarkt 20 Kilo Fisch. Dann sind die sehr leicht zum Ernten und damit auch zu verkaufen oder hineinzubringen. Und dann sind die Futtermittel. Die Futtermittel sind ein hoher Prozentteil der Kosten, die entstehen. Da gibt's Ideen von uns, die wir versuchen umzusetzen. Sie werden wissen, dass man in Afrika in der Landwirtschaft vor allem versucht, in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft die Frauen auf seine Seite zu ziehen. Die sind sehr verlässlich, die kriegen auch diese Mikroloans oder sonst Dinge, die halt einfach ökonomische Sachen sind. Und da versuchen wir zum Beispiel, dass wir über die Futtermittel vielleicht, das sind Byproducts, die nicht von den Menschen gegessen werden, sondern die halt über einen, man wird sagen, sowas Ähnliches, wie es bei uns einen Fleischwolf gibt. Ja, da wird das halt so in Pelletform herunter verschiert. Und wir versuchen auch, dass wir da Futtermittel zusammenbringen, die vielleicht für die Hühner und für die Fische gleich attraktiv sind. Und wenn wir das zusammenbringen, dann würden wir automatisch die Fische in die Verantwortlichkeit der Frauen bekommen Und das würde wahrscheinlich das System furchtbar starten lassen und furchtbar, also sich dann tatsächlich auch quantitativ entlegen. Also Sie sehen, das sind so sozioökonomische Dinge drinnen. Das sind Technologien, wie man das Ganze mehr oder weniger aufzüchtet und sonst. Und dann sind auch noch tatsächlich möglichst einfache Technologien anzuwenden. Also eben nicht alles, was jetzt da gekühlt werden muss und mit Kühlschränken funktioniert und nur mit automatischen elektrischen Belüftern geht und so weiter. Intensivieren kann man immer, aber es muss gestartet werden und durch das dann mehr oder weniger ein positives Umfeld geschaffen werden. Und dann kann man sicher sein, die Leute sind hochmotiviert, die Leute sind sehr intelligent, die entwickeln sehr viel selber. Aber ein positives Beispiel muss geben. Und da wäre auch diese Musterdörfer in Äthiopien, dass man es nicht nur auf der akademischen Ebene oben hat, dass man das die Scheu oder die Abgleichung des Know-hows nimmt, sondern auch, dass man eben sagt, dort.
Nachfragen bezüglich des Versuchs, diese Futtermittel herzustellen. Wie probiert man denn sowas aus? Wie funktioniert das?
Es muss natürlich zuvor alles wissenschaftlich einmal erprobt werden. Das heißt, wird die Zusammensetzung untersucht. Also Professor Weidbach hat schon gesagt, das sind sogenannte Byproducts. Was sind Byproducts? Das sind Produkte, wenn man jetzt an den Bauern denkt, alles, was aus dem täglichen Ernährungsgeschäft, sage ich jetzt mal, überbleibt. Also Abfälle, die der Mensch nicht mehr verwertet und wegwerfen würde. Ob das jetzt irgendwelche Schalen sind von Früchten zum Beispiel, oder in Kenia wird sehr viel Tee getrunken, oder auch in Uganda und Äthiopien Überreste vom Tee kochen. Und diese Beiprodukte werden wissenschaftlich untersucht. Wir wissen, dass das Fischwachstum vor allem vom Eiweißgehalt abhängt. Also wir brauchen relativ hohe Eiweißkomponenten in der Fischnahrung. Und jetzt werden diese Beiprodukte auf ihre Zusammensetzungen untersucht. Das passiert auf wissenschaftlicher Ebene und dann muss man natürlich auch in die Versuchsebene gehen, wo man dann schaut, okay, wenn ich das jetzt an meine Fische verfüttere, wachsen sie überhaupt? Weil wir wollen ja Nahrungsmittel produzieren oder verwenden, die auch zum Fischwachstum beitragen, damit wir im Endeffekt wieder ein Erfolgserlebnis bei den Bauern erzeugen können. Und das geschieht auch unter wissenschaftlichem Beistand, sage ich jetzt einmal. Wir haben früher in anderen Projekten Untersuchungen gehabt, wo eben Studierende diese Futtermittel verfüttert haben an Fische und über einen bestimmten Zeitraum deren Wachstum untersucht haben und Gewichtszunahme.
Eine letzte Frage dazu, zu den Frauen, zur Rolle der Frauen, weil Professor Weidbacher ja schon gesagt hat, erwähnt hat, dass wenn die Fischerei oder Aufzucht in Händen der Frauen geraten würde oder könnte, oder ist sie sicher zum Teil schon? Mhm. Nein? Sie nicken mit dem Kopf? Ja. Nein. Welche Aufgaben haben denn die Frauen jetzt?
Also die Frauen konkret sind vor allem, wenn man jetzt so eine bäuerliche Struktur betrachtet, ist es die Rolle der Frau, vor allem für die Ernährungssicherheit zu sorgen. Und da spielt natürlich die Fischproduktion mit hinein, wenn man die Frauen hier besser einbindet. Und es gibt Studien dazu, wie die Frauen eingebunden sind. Allerdings sind die relativ gering verfügbar. Und wir wollen uns auch anschauen, was ist die Rolle der Frauen eben in dieser kleinbäuerlichen Struktur. Wie sind sie involviert in der Fischproduktion? Wir wissen, dass vor allem schwere körperliche Arbeiten vor allem von den Männern durchgeführt werden und Frauen dann eher am Schluss der Wertschöpfungskette verantwortlich sind für das Vermarkten der Fische, für die Fischverarbeitung und auch für den Verkauf einfach am Markt.
Ist es schwierig, diese Strukturen aufzubrechen, da was zu verändern?
Das ist eine traditionelle Struktur und es sind hohe Traditionen da. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, es gibt unter den Fischern, ja, am Lake Tana in Äthiopien zum Beispiel, habe ich nicht eine Frau gesehen, die Fischen fährt mit ihrem Papyrusboot oder so. Das sind alles Männer. Aber zum Beispiel für die Händeln sind Frauen verantwortlich. Zu Hause. Und wenn ich jetzt so Aquakultur machen könnte, und die Händeln sind sowieso schon das, was die Frau macht, und die Futtermittel vielleicht für beide passen, für die Fisch, na, dann würden die Männer sicher nichts dagegen haben, wenn sie damit auch die Fisch füttert. Und mehr oder weniger damit dann eine neue Additional Income Kette erzeugt, weil sie dann natürlich auch, wie sie die Händeln vermarktet, auch die Fisch vermarktet. Also das sind unsere Sachen. Und da gibt's noch ein Beispiel, nur in Ergänzung zu dem von der Silke gesagten. Wir haben eine Dissertantin momentan, die angehängt ist an dieses Projekt, die ein Futtermittel entwickelt aus minderwertigen Getreidesorten. Also die es halt sehr billig gibt. Also entweder sind es eben Ausschussprodukte von Gerste oder von Roggen. Und die sucht gerade in ihrer Doktoratsarbeit zu versuchen, dass der Proteingehalt von diesem Träger Futtermittel erhöht wird, indem sie drinnen Würmer züchtet. Und zwar genau so viel, dass wir dann auf 30-35% sind. Und damit könnte man ein Futtermittel haben, das qualitativ hochwertig ist und mit dem man dann sofort eben in die Produktion hinausgehen kann. Also einfache Technologien, nicht sehr riesig aufwendig und so weiter und so fort. Und
vor allem nicht teuer in der Anschaffung.
Die wird in einem halben Jahr wird dann da sein, genau. Wieder bei uns. Ja. Na, und vielleicht kann sie Ihnen berichten.
Genau. Ihre Erkenntnisse.
Also ich war letzte Woche dort. Und das schaut gut aus. Ja? Mhm. Schaut sehr gut aus, dass da was funktionieren wird.
Thank you.
sieht es auf Regierungsebene zum Beispiel aus? Welches Interesse oder haben die Regierungen Interesse, dass auch kleinbäuerliche, subsistenzwirtschaftliche Strukturen hier gestärkt werden? Auch in
Sie
Business
sprechen
daraus.
Ein sehr sensibles Thema an. Das sensible Thema ist, dem Politiker ist normalerweise der Investor willkommen. Also, und da, ich meine, es gibt sehr reiche Afrikaner, die eben begeistert werden können für entsprechende größere Investitionen und dann eben entsprechende, ja, Umsetzung. Das geschieht. Das gibt's. Also die Aquakulturentwicklung am Lake Victoria, Sie wissen, Lake Victoria ist ein bisschen größer als die Schweiz. Es ist schon ein ordentlich großer See, der so eine mittlere Tiefe von 40 Meter hat und der in Richtung Tilapia-Aquakultur zurzeit eine Entwicklung erfährt. Das sind Dinge für Investoren. Wie die Silke gerade zuerst gesagt hat, ich meine, damit man nur so ein Gefühl kriegt für Dimensionen. Also wir haben da so zwischen 60 und 70 Millionen metrische Tonnen Aquakulturprodukte auf der Welt. Ja. Davon sind aber allein für von Asien, also von China dominiert und von Südostasien dominiert, über 40 Millionen metrische Tonnen dort in der Produktion. Dann gibt's eben in Amerika noch 3 Millionen Tonnen, Europa 2,8 Millionen Tonnen. In Afrika haben wir, wie Silke schon gesagt hat, so ungefähr 1 Million metrische Tonnen, wovon wirklich 90% in der Tilapia-Produktion in Ägypten gemacht wird. Und dann gibt's eben nur mehr Player, das wären Nigeria mit 280.000 Tonnen, die ein bisschen größer sind. Und wenn wir uns Äthiopien anschauen, dann haben wir 28.000 Tonnen und so weiter und so fort. Das heißt, ganz wenig dann noch in der Aquakultur mit 100 Tonnen und so weiter und so fort. Mhm. Wenn wir uns das vorstellen, dass in ganz Österreich die Fischproduktion 5.000 Tonnen ist, dann sieht man da Dimensionen. Also da ist Afrika, wo es warm ist, wo wir die Tropen haben, allerdings fluktuierende Gewässer, man immer zu viel Wasser oder zu wenig, ne? Dass dort schon ein großes Entwicklungspotenzial drinnen ist. Und wir werden von den Politikern sehr ordentlich behandelt. Das heißt, wir sind in den Ministerien, wir berichten den Fischerei entsprechenden Sektionen und so weiter. Und die erkennen schon das Potenzial. Es ist nicht so, dass wir so irgendwie ganz hinten im Eck agieren dürfen, sondern natürlich die Investoren sind die, die hofiert werden. Die versucht man zu kriegen. Aber es ist schon, also, sagen wir, die Members of Parliament und so, die besuchen die Sites, die schauen sich das an, wie das dort funktioniert. Und es gibt ja auch, was weiß ich, Botschaften und die das sich ebenfalls genau anschauen. Aber zu sagen, noch einmal zu sagen, es müssen Erfolgserlebnisse sein. Und das geht nicht, indem man jetzt sagt, man braucht eine Schule. Dort tun wir die 3 Jahre ausbilden und dann können sie was und dann werden sie schon starten. Das ist nicht. Also wir brauchen Farmer, die nicht von Beginn an Fisch züchten, sondern denen man zum Beispiel so 5 cm kleine Fisch gibt und sagt so, und jetzt schau, dass die groß werden. Mhm. Und wenn die in 3 Monaten dann 10 cm oder 12 cm sagen, dann beginnt das von allein zu starten. Also die Fischzüchterei ist sehr kompliziert, braucht sehr viel Wissen und so. Das ist zu viel. Aber die Fischfütterei, das ist das, was mit dem wir eben starten und von auf dem akademischen Level und eben unten dann in den Farms eben.
Also das heißt, das wäre für Bauern, Bäuerinnen, die jetzt nicht alltäglich mit Zucht zu tun haben, genau, und das auch für sich brauchen, für die Subsistenz sozusagen.
Ja, unser Thema ist nicht den größten Fisch in der kürzesten Zeit. Das ist was für Investoren. Der will, ich meine, ein modernes Thema und ganz geschwind, so wie das 28-Tage-Händel, will der einen Firm, der ganz rasch eben möglichst groß. Das ist nicht unser Thema. Wir wollen welche, die, wie die Silke eben auch gemeint hat, die es verquickt ist in der Sozioökonomie, wo möglichst wir sehen das eben so, dass wenn die Rolle der Frauen besonders gestärkt werden kann, das muss sehr vorsichtig passieren. Dann sehen wir einen sehr großen Vorteil da drinnen. Und einfach beginnen. Und wenn sie begonnen haben, dann haben wir gewonnen.
Wir haben vielleicht hier auch ein Modell zu erwähnen. Professor Weidbach hat schon ab und zu anklingen lassen. Wir haben in unserem APEAR-Projekt sogenannte Aquaculture Model Villages in Äthiopien, die am Entstehen sind oder bereits bestehen, wo versucht wird, also man muss ja wirklich dazu sagen, wir sind hier in der Nähe von Ambo, weit weg von jedem großen Lake. Also es gibt keine größeren Gewässer und wir sind in typischen Nicht-Fischzucht-Regionen unterwegs, wo kleine bäuerliche Strukturen vorhanden sind und die wirklich kleine Fischteiche besitzen. Und mit Unterstützung vom Nationalen Fischereiinstitut dort kleine Fische quasi füttern. Und die werden eben unterstützt, auch aus dem Projekt heraus. Und hier kann man erste Erfolgserlebnisse verzeichnen, weil eben durch das Füttern die Fische wachsen und sie mittlerweile schon ernten können und Fische für den Eigenbedarf verwenden können, bei Überschuss auch verkaufen können. Und damit wollen wir eben auch dann, indem die sich weiter vernetzen, andere Bauern dazu motivieren, quasi in diese kleine Aquakulturprojekte zu investieren und einzusteigen.
Thank you.
Noch ein, zwei Fragen zum Projekt, zur Projektarbeit, bevor wir am Ende unserer Sendezeit angelangt sind. Welche Herausforderungen sind denn so in der Arbeit, in der transkulturellen, transdisziplinären Arbeit zu sehen? Was fällt Ihnen denn da spontan ein? Vielleicht etwas, das Sie besonders angeregt hat oder auch besonders aufgeregt hat?
Man muss eine Vertrauensbasis gewinnen können. Und wir sind da in der glücklichen Lage, dass von der akademischen Seite ein großer Teil der Leute, mit denen wir an den Universitäten zusammenarbeiten, in Österreich ausgebildet wurden. Also nicht ganz ausgebildet, sondern ihr Doktorat gemacht haben. Daher gibt's einfach eine sehr gute gleiche Ebene der Diskussion, des Einbringens und so. Das ist eine ganz, ganz große Wichtigkeit. Das Zweite ist das, und da schaut es eben sehr danach aus, dass es auch die Unterstützung von Österreich ist, das nicht im riesigen Millionenbereich, aber doch in einer konstanten Fütterung von Projekten eben gegeben ist. Weil eines muss man schon sagen, wenn da unten Projekte gemacht werden, gibt's dann natürlich ein bisschen Erwartungshaltungen, dass das halt weiter ist, weil man stößt ja auf Sachen, die einen dann besonders interessieren. Oder können wir das eben weitermachen mit den Frauen? Können wir dort tatsächlich, brauchen wir da noch weitere Untersuchungen? Wo sind tatsächlich die Möglichkeiten? Also die Kollegin Drexler, die tut gerade jetzt in dieser Frauensache ihre Eigenforschungen zum Beispiel hin betreiben. Und das muss halt dann in irgendeiner Form auch ermöglicht werden und das muss auch dann diesbezüglich abzusichern sein. Wenn diese Erwartungshaltungen eben nicht erfüllt werden, dann kollabieren die Sachen sehr häufig nach einiger Zeit. Also nicht sofort, aber man sieht dann, dass es eben wiederum einen Anschub braucht, der dort dann wieder eben weitergeht. Wir haben schon Ideen, dass wir zum Beispiel bessere Vernetzungen, Kleinbauern, wer denkt daran, dass man Kleinbauern vernetzen sollte? Und zwar könnte man da soziale Medien nehmen. Also eine Idee wäre, dass es so was wie es halt zwar in Bangladesch gibt, so Handywomen, ja, also die so mehr oder weniger die Dorftelefonzentrale sind, na, die könnte man hernehmen und sagen, okay, du mit in dem Netzwerk über soziale Medien, mach die Übersetzerin, weil es ist nicht so einfach, einen äthiopischen Fischfarmer, der ein Problem hat, jetzt, dass man deinen findet, der die Sprache spricht und so weiter. Aber Englisch können fast alle. Sagen wir Lehrerinnen. Wiederum die Frauen. Und da, die könnten fungieren und könnten sagen, okay, wir vernetzen uns mit Kenia, mit Uganda. Hat von euch jemand auch das Problem? Wie geht man das an? Ist das zu warm, zu kalt? Braucht man Sauerstoff oder so?
Da geht's vor allem um die Vernetzung auch der verschiedenen Ebenen, sage ich jetzt einmal. Also wir haben einerseits die Universitätsgelehrten, sage ich jetzt einmal, die Professoren, andererseits die national geförderten Fischereiinstitutionen und dann haben wir unsere Bauern vor Ort. Und hier geht es darum, dass wenn der wirklich im Feld steht und sagt, oje, meine Fische schwimmen jetzt Bauch nach oben, was kann ich jetzt tun? Dass hier wirklich eine Vernetzung entsteht und auch miteinander kommuniziert werden kann. Wir Wissenschaftler haben vielleicht die Lösung für das Problem, weil wir es irgendwann einmal erforscht haben, dass man hier relativ simpel kommunizieren kann und weitergeben kann, okay, du müsstest jetzt vielleicht diesen Parameter überprüfen oder vielleicht sind die pH-Werte zu hoch oder wie auch immer. Und das ist auch ein Ziel in diesem Projekt.
So eine erste Hilfe sozusagen.
Sozusagen, ja. Ja.
Ist es nicht zu wenig Zeit für diese vielen guten Ideen, so ein Projekt?
Ja, wir haben.
Natürlich.
Ja, wir tun schon unser Bestes und können uns aber auch verlassen, dass Wirklich, wirklich. Wir können uns schon verlassen, dass wenn wir nicht vor Ort sind, dass die Arbeit weitergeht, dass man weitere Erfolge sieht, dass vor allem die Kollegen, wir haben das vermittelt. Das ist nicht jetzt, wir sind die Wasserköpfe und sagen irgendwas, sondern das, vor allem im Streckerfischprojekt, ist tatsächlich eben, das ist von Uganda geführt, Äthiopien, Kenia dabei, die machen auch ganz eigenständig ihre Konferenzen und ihre Zusammenkünfte und organisieren Frauentreffen.
Genau. Es gibt eigene Frauenworkshops, wo Frauen, die wirklich in der Aquakultur tätig sind, an die Universitäten kommen, dort gelehrt werden. Genau, eingeladen werden. Und was ich noch ergänzen wollte zu Professor Weidbacher, weil das muss wirklich erwähnt werden, dass der Dr. Peter Akol, der Projektkoordinator hier, sehr innovativ ist und wirklich dahinter ist, dass diese Projektziele auch erreicht werden.
Mhm. Er sitzt an welcher
Uni? An der Makerere University in Uganda. Und er hat wirklich den Leading Part über. Und ich muss sagen, bei unserem Zweitjahrestreffen, ich war wirklich sehr angetan, weil es ist wirklich viel passiert. Es ist eben auch wichtig, hier in dem Bereich in der Bildung anzusetzen. Es geht darum, bei diesen Fisheries and Aquaculture Master Studien wirklich die Studierenden auch in die Praxis zu bringen. Wir wissen aus Afrika, dass es sehr viel Frontalunterricht gibt und er hat es wirklich sehr initiiert, dass hier Abkommen mit zum Beispiel eben solchen großen Fischfarmen unterschrieben wurden, wo wirklich die Studierenden in diese Fischfarmen gehen können und wirklich einmal sehen, wie aus einem Ei oder wie überhaupt dieser gesamte Entwicklungsprozess vom Ei zum Fisch in Tellergröße passiert.
Das ist gelebte Public-Private-Partnership.
Genau.
Und nicht nur ein Schlagwort. Also vor allem die innerafrikanischen Strategien gehen sehr stark in diese Public-Private-Partnership hinein. Und wir waren sehr überrascht. Das hätten wir bei uns nicht zusammengebracht.
Na, und vor allem auch der Austausch, also zwischen den Ländern, muss man jetzt sagen, Uganda mit Kenia zum Beispiel. Wir haben hier Professoren mit unterschiedlichen Expertisen, dann reisen die in die Nachbarländer und geben dort Lectures zum Beispiel. Also es ist wirklich, es funktioniert, dass sie sich zu vernetzen beginnen und das auch leben.
Streckerfish, eine Partnerschaft zwischen Uganda, Kenia, Äthiopien und Österreich. Und ich hatte heute die Ehre, die österreichischen Projektpartnerinnen im Studio bei mir zu haben. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich, Herr Professor Herwig Weidbacher von der Universität für Bodenkultur in Wien, vom Department für Wasser, Atmosphäre, Umwelt und vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement. Und seine Kollegin, Diplom-Ingenieurin Silke Silvia Drexler. Vielen herzlichen Dank, dass du uns Einblick gewährt hast in das interessante Projekt und alles Gute für eure Arbeit.
Recht herzlichen Dank, dass wir berichten durften.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. We'll be right back.
Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.